Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Im Juni 2023 wurden in der Europäischen Union erstmals mehr Elektroautos als Dieselfahrzeuge neu zugelassen. Das markierte damals einen Wendepunkt in der Fahrzeugindustrie. Die Zulassungsquote ist, das muss man auch sagen, seither nicht mehr gleichförmig gestiegen. Es sind Subventionen weggefallen. Trotzdem steigt die Anzahl von Elektrofahrzeugen auf Europas Straßen kontinuierlich. Das führt zu einem wachsenden Bedarf an Ladeinfrastruktur. Laut einer Studie der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur wird bis 2030 ein Bedarf von über 840.000 herkömmlichen Ladepunkten prognostiziert. Heute trinke ich meine Limo, deswegen mit Franziska Schut-Krohn, Head of Business Development E-Mobility Germany des schwedischen Unternehmens Vattenfall. Vattenfall ist einer der größten Erzeuger und Händler von Strom und Wärme in Europa. Gehen wir direkt in medias res. Ab 2025 müssen Eigentümer von Nichtwohngebäuden mit mehr als 20 Stellplätzen ihre Parkplätze mit Ladepunkten ausstatten. So manch einer hatte das auf dem Schirm. Es dürfte sich insbesondere um Leser unserer Zeitschrift gehandelt haben.
Aber ja, es gibt natürlich auch viele Eigentümer, die jetzt recht hektisch werden und sich überlegen, wie sie damit umgehen.
Mein Name ist Dirk Labusch. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Vattenfall in Charge. Steigern Sie mit unserer Ladelösung die Attraktivität Ihrer Immobilie und erfüllen Sie gesetzliche Vorgaben, ganz ohne eigene Investition.
Frau Schut-Krohn, herzlich willkommen zur Limo heute. Vielleicht fangen wir mal so an. Vattenfall ist ja ein schwedisches Energieunternehmen und wir sind beide jetzt über StreamYard verbunden. Da weiß man überhaupt nicht, wo der Gesprächspartner sitzt, die Partnerin. Wo erwische ich Sie denn gerade?
Ja, guten Morgen erstmal. Sie erwischen mich heute in Berlin. Ich lebe in Berlin und die Vattenfall sitzt in Deutschland in Berlin und Hamburg. Das sind große Standorte und ich speziell eben am Standort Berlin. Genau.
Prima. Wir wollen ja heute über das Thema Elektromobilität sprechen. Jetzt mal kurz zu den Rahmenbedingungen. Die Aussichten sind, so ist auf jeden Fall zu lesen, ambivalent. Im letzten Jahr ist sehr viel Positives über die Zulassungszahlen von E-Autos zu lesen gewesen. Und inzwischen haben sich die Zahlen aber, so scheint es doch, ein bisschen eingetrübt. Im August sind fast 69% weniger E-Mobile zugelassen worden als im selben Monat des Vorjahres. Das ist schon ein dramatischer Einbruch und wahrscheinlich keine allzu gute Meldung für Sie. Oder sagen Sie, das ist eine Tendenz und das geht wieder vorbei?
Ja, am Ende haben Sie es gut zusammengefasst. Es ist eine Tendenz, es geht vorbei. Ich glaube, es ist ein Blick, den wir insbesondere hier in Deutschland so stark sehen. Und in der Tat sind die Zulassungszahlen in Deutschland rückläufig gewesen. Aber wenn wir uns das Ganze mal anschauen aus europäischer Perspektive oder gar weltweit, dann sieht die Sache ganz anders aus. Also insgesamt auf dem europäischen Markt sehen wir ein starkes Wachstum. Beispiel Spanien, 35% Anstieg der Neuzulassungen. Frankreich knapp 23% und das Vorreiterland Norwegen, die ja immer schon ganz stark in dem Bereich sind, hatten allein im Juli 92% Neuzulassung an reinen Elektrofahrzeugen. Also ich glaube, wir haben ja eine sehr starke Betrachtung nur auf den deutschen Markt und gehe davon aus, dass sich das auf jeden Fall wieder ändern wird. Was war die Ursache? Natürlich der relativ plötzliche Wegfall von Förderungen des Umweltbonus, die natürlich zu Verunsicherung geführt haben. Aber da gehen wir als Vattenfall davon aus, dass das vorübergehend ist und sich der Markt wieder etablieren wird und erholen wird. Auch die Automobilhersteller sind ja insgesamt auch auf dem Pfad. Also da gibt es ja eigentlich kein Zurück mehr. Thema Elektromobilität ist gesetzt.
Ja, und da haben wir ja auch noch das GEIC, das ja verschiedene Anforderungen statuiert. Gibt es einen besonderen Grund, warum Elektromobilität für Vattenfall so wichtig ist und Sie so intensiv dran glauben, auch wenn in Deutschland der Markt im Moment eher abwartend ist?
Ja, Vattenfall hat sich insgesamt auf die Fahne geschrieben, fossilfrei zu werden. Das heißt, bis 2040 komplett auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Und das gilt eben nicht nur für die eigenen Produkte und die eigene Produktion, sondern wir schauen uns eben auch an die ganze Wertschöpfungskette, unsere Lieferanten, bei unseren Kunden. Wo können wir unterstützen, dass alle eben auf dieses Thema Fossilfreiheit kommen können. Wie können wir die Produkte so gestalten? Wie können wir aber auch alle anderen eben in die Möglichkeit geben, fossilfrei zu werden? Bis 2030 sollen etwa 55% CO2-Emissionen gesenkt werden. Das ist ambitioniert. Und dazu ist natürlich die Elektromobilität ein großes Thema für uns, was insbesondere logischerweise auf den Transportsektor einzahlt. Und deshalb sehen wir hier eine ganz starke Möglichkeit für uns, Produkte anzubieten von grünem Strom, aber eben natürlich die Ladelösung, sei es bei Gewerbekunden, bei Gewerbeimmobilien, aber auch im öffentlichen Raum, für Hotels, für Städte, Kommunen, für den Privatkunden. Da ist für uns ein ganz natürliches Feld, wo wir unterstützen können, das Thema zu erreichen.
E-Mobilität ist ein weites Feld. Wo unterstützen Sie denn Kunden konkret, Frau Schuth-Krohn?
Genau, also Vattenfall hat grundsätzlich das Ziel, so knapp 500 Millionen Euro bis 2028 zu investieren in dieses Thema. Und das bedeutet, dass wir eben Produkte anbieten, also Ladelösungen, die wir verkaufen an Flottenkunden, an Gewerbebetreiber, aber eben auch das sogenannte Thema Location Partner. Das heißt, wir investieren selber in die Ladelösung bei Partnern, die öffentlich zugängliche Parkplätze haben, wo wir eben diese Ladelösung installieren und betreiben und so einen Mehrwert schaffen können für den Partner und für die Kunden und Gäste, die dort sind.
Also es sind verschiedene, wenn ich richtig verstehe, sind es verschiedene Modelle der Zusammenarbeit. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt hier ich habe einen großen Parkplatz, der öffentlich zugänglich ist. Ich bin ein Hotel. Wie könnte hier so eine Zusammenarbeit tatsächlich aussehen? Das sind ja wahrscheinlich keine Contracting-Modelle.
Nein, genau. Also das Modell sieht dann eigentlich so aus, dass wir darüber sprechen, welchen Bedarf Sie eigentlich sehen. Wenn wir annehmen, Sie sind ein Hotel, schauen wir natürlich, welche Kundengruppen, welche Gäste haben Sie, welchen Bedarf gibt es. Sicherlich für Übernachtungsgäste, die bei Ihnen über Nacht bleiben im Hotel, die langsam laden, da reicht vielleicht so eine Wallbox aus. Dann gibt es aber auch Lösungen für das schnelle Laden, Schnellladestationen, die wir errichten können. Und dann schauen wir gemeinsam, wie ist die Parkplatzsituation bei Ihnen vor Ort, wie viele Plätze haben Sie, wie viel möchten Sie zur Verfügung stellen. Dann schauen wir, wie die technischen Gegebenheiten sind und machen Ihnen ein Angebot, welche Art von Ladelösung wir bei Ihnen sehen, die wir dort eben errichten würden und sprechen dann gemeinsam darüber, wie das Modell aussehen kann, dass auch Sie davon profitieren. Zum einen haben Sie natürlich dann ein Angebot für Ihre Kunden, gegebenenfalls Mitarbeiter, für Gäste, die vorbeikommen. Wenn Sie das Hotel sind, sozusagen Ihr Thema Nachhaltigkeit, unterstützt es diese Nachhaltigkeit. Es macht es natürlich attraktiver, auch bei Ihnen dann vielleicht zu sein, weil eben diese Ladelösung da ist und sehr bequem ist für Ihre Gäste und Kunden. Aber natürlich müssen Sie eben auch nicht investieren. Also Sie können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, in dem Fall das Hotel. Und wir übernehmen für Sie die Investition, kümmern uns um alles, was damit zusammenhängt, haben auch Kundenservice, also dass die Gäste, die dort laden, sich auch an uns wenden können, wenn dann irgendwelche Fragen auftauchen. Wir haben entsprechend geschulte Installationspartner, die dort vor Ort sind. Also sie müssen sich da um nichts kümmern und nicht zuletzt natürlich auch einen Kundenservice, der 24/7 zur Verfügung steht und dort eben alles abdecken kann, sodass sie da eigentlich nichts mit zu tun haben müssen und dann davon profitieren können, gegebenenfalls zum Beispiel auch durch zusätzliche Einnahmen wie Gestattungsentgelt, Beteiligung an den Umsätzen. Da gibt es verschiedene Modelle, die wir dann gemeinsam mit Ihnen als Partner vereinbaren werden.
Ist es tatsächlich für den Eigentümer nur ein Modell oder ist es auch für den Mieter ein Modell? Ist es zum Beispiel für den Hotelbetreiber ein Modell oder ist es etwas, was sich schwerpunktmäßig an den Eigentümer wendet?
Beides gleichermaßen. Mhm. Es ist dann eher eine Frage, wie sieht die vertragliche Gegebenheit dahinter aus? Dazu muss man dann ins Gespräch kommen. Aber wenn Sie der Eigentümer sind, bieten Sie natürlich Ihrem Mieter dadurch eine attraktive Lösung, indem Sie so ein Paket anbieten können, dass Ladelösungen vor Ort sind. Wenn Sie der Mieter sind, also das Hotel, das beispielsweise dieses Gelände mietet, dann bieten Sie Ihren Gästen eben eine Möglichkeit, dort zu laden. Da hängen vertragliche Fragen dahinter, was kann wie gebaut werden. Also es hat viel mit dem Bau und der Installation zu tun, aber es ist beides gleichermaßen interessant. Und da wir die Investitionen übernehmen, grundsätzlich in diesem Fall, ist es natürlich auch für Sie eine spannende Sache, da Sie nicht investieren müssen. Sie müssen sich mit den regulatorischen Anforderungen nicht auseinandersetzen. Wir sorgen dafür, dass es eben auf dem aktuellen Stand ist und würden auch zum Beispiel nachrüsten, wenn sich dort etwas ändert. Also insofern vermeiden Sie, dass Sie sich auf ein Geschäft konzentrieren müssten, was vielleicht gar nicht ihres ist.
Ist es denn tatsächlich, wird das gemacht, dass Investoren sagen, ja, da mache ich jetzt selber, da kann ich investiere selber in Ladesäulen und kann da im Zweifel mehr profitieren bei der Preisgestaltung der Ladetarife etc.?
Das gibt es auch, natürlich. Wir sprechen natürlich viel mit Partnern, die sich dagegen entschieden haben, die das zum Teil aber auch geprüft haben für sich, ob das ein Modell ist. Und da teilweise auch Partner, die angefangen haben, es selber zu machen und dann umschwenken und sagen, es ist mir doch momentan zu komplex. Warum? Ja, zum einen, es ist ein Markt, der sich noch entwickelt. Das heißt, regulatorische Anforderungen ändern sich, entwickeln sich weiter. Das heißt, man muss sich dann sehr darum kümmern, up-to-date zu bleiben. Zweite ist, möchte man in das ganze Thema Strombeschaffung einsteigen, Vertrieb einsteigen. Das ganze Thema Installation von Schnellladeinfrastruktur ist auch nicht von heute auf morgen gemacht. Da gibt es auch einige Herausforderungen beim Thema Netzanschluss. Das dauert alles eine Weile. Also da überlegen sich viele potenzielle Partner, ob sie das wirklich machen möchten. Mhm. Ihnen steht dann natürlich frei, die Preise zu setzen, wie sie es möchten. Aber generell ist es ja eigentlich so, dass darüber auch die Investition in diese Ladelösung refinanziert werden soll. Insofern ist das ganze Thema, wie langfristig kann ich dann Preise anbieten, die unter dem Marktniveau sind, eher fraglich. Das geht vielleicht mal als Werbemaßnahme, aber wenn das wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell sein soll, sehen wir das eher nicht.
Inwieweit ist es für Sie wichtig, dass die Parkplätze frei zugänglich sind?
Wir gucken uns halt den Einzelfall an. Im Idealfall ist natürlich der Parkplatz frei zugänglich. Es gibt keine Schranke, es gibt keine zeitlichen Beschränkungen. Ist für die Öffentlichkeit auch sichtbar, so dass wir den auch gut in die App, unsere App einbinden können, dass potenzielle Nutzer sie auch finden, die Ladesäule. Das ist natürlich der Idealfall. Im besten Fall gibt es eben auch Möglichkeiten, Sehenswürdigkeiten drumherum oder ein Ort, an dem ich länger verweile und nebenbei lade. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Deswegen sind beispielsweise Supermärkte spannend, Fitnessstudios oder eben ein Hotel, wo ich vielleicht auch einfach eine Pause mache. Dazu kommt bei dem Hotel natürlich die Kundengruppe der Übernachtungsgäste, ist ganz klar. Und wir schauen uns dann einfach an, was ist denn der Anwendungsfall? Wie gesagt, wenn ich ein Übernachtungsgast bin, dann brauche ich in der Regel keine Schnellladeinfrastruktur. Dann muss ich nicht in 20 Minuten das Auto wieder voll haben. Wenn ich aber in einen Supermarkt gehe, dann möchte ich eher schnell laden, weil ich eben nicht so lange dort bin. Also da gibt es unterschiedliche Anwendungsfälle, die wir uns anschauen. Wir schauen uns dann auch die Situation wirklich vor Ort an und wie wir einschätzen, wie viel Nutzung an dieser Ladelösung sein könnte. Und danach bestimmen wir dann, was für ein Angebot wir ihnen machen können. Wir haben da auch Tools zur Verfügung, um das zu kalkulieren. Danach schauen wir, ob wir zum Beispiel, wenn wir bei dem Hotelbeispiel bleiben, wäre es wahrscheinlich eine Mischung aus Wallboxen zum langsamen Laden und vielleicht auch Schnellladeinfrastruktur.
Sind denn die Laufzeiten der Verträge variabel oder haben Sie da fixe Modelle?
Die sind etwas variabel. Auch das hängt von der Art der Ladelösung ab. Also wenn ich eine Schnellladesäule installiere, dann hat die höhere Investitionskosten. Die Installation ist teurer. Gegebenenfalls brauche ich eben mehr einen Transformator, je nachdem, welche Leistung die hat. Dann sind in der Regel die Laufzeiten länger. Wenn es sich um Ladeboxen handelt, kann man auch über kürzere Laufzeiten sprechen.
Kürzere Laufzeiten wären dann wenige Jahre, oder?
Genau. Okay. Das ist auch möglich. Aber insgesamt reden wir bei diesem öffentlichen Laden schon über Laufzeiten von 10, 15 Jahren. Etwa.
Ja, in diesem Zusammenhang spielt ja das Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität eine Rolle. Man nennt es GEIG. Nicht-Wohngebäude, die von Unternehmen mit mehr als 20 Stellplätzen genutzt werden, müssen ab 2025 ihre Parkplätze mit Ladepunkten ausstatten. Das hilft. Frau Schuth-Krohn?
Ja, das können wir eindeutig bejahen. Da immer mehr Eigentümer natürlich jetzt auch sich damit auseinandersetzen und auseinandersetzen müssen, was das für sie bedeutet und oft eben Partner suchen, die ihnen bei der Umsetzung helfen. Dieses GEIG ist eben der Anfang. Da geht es eben darum, Ladelösungen vorzuhalten und auch sogenannte Vorrüstung, also sich vorzubereiten auf einen späteren Hochlauf der Elektromobilität, um dann einfach nachrüsten zu können. Zudem gibt es aber eben auch noch die EPBD, eine Novelle einer EU-Richtlinie für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Da spielt das auch eine Rolle. Das ist eine, wenn man so will, Verschärfung des GEIG, also wo noch mehr Infrastruktur bereitgestellt werden muss. Und das wird voraussichtlich ins GAIG mit einfließen. Also das heißt, wir sehen schon zunehmend regulatorische Anforderungen, die umgesetzt werden müssen. Und wir können natürlich der Partner sein, der dabei hilft, der auch auf dem Laufenden bleibt, was sich noch ändert. Beispielsweise müssen jetzt eben Bezahlmöglichkeiten für das Ad-Hoc-Laden eingerichtet werden, sei es durch Terminals, durch den QR-Code. So etwas muss dann nachgerüstet werden. Das ist ja auch mit Investitionen verbunden. Also da kommt einiges und mal schauen, was da noch so passiert.
Sind denn Gewerbeimmobilieneigentümer in Deutschland im Wesentlichen darauf vorbereitet, würden Sie das sagen? Oder ist es dort so wie in vielen anderen Bereichen, dass ein paar wenige Monate, bevor eine wesentliche Änderung kommt, man sich dieser Tatsache bewusst wird und dann strömen sie alle auf sie zu?
Teils, teils. Also wir haben einige Partner, die eben schon langfristig aktiv waren. Man muss sagen, da ist dann noch oft in der Geschäftsleitung jemand, der eine Affinität zu dem Thema Elektromobilität hat und vielleicht selbst schon Elektroauto fährt, die sich schon frühzeitig damit auseinandergesetzt haben und langfristig planen. Aber ja, es gibt natürlich auch viele Eigentümer, die jetzt recht hektisch werden und sich überlegen, wie sie damit umgehen. Also wir sind beispielsweise auch auf der Expo Real, da kann man auch noch mal mehr dazu erfahren und gehen stark davon aus, das merken wir an den Anfragen, die kommen, dass es dort vermehrt Gespräche zu diesem Thema geben wird.
Warum Vattenfall? Warum Sie? Was können Sie besser als andere?
Naja, also einmal bieten wir natürlich grünen Strom, das machen aber auch andere. Das ist wahrscheinlich nicht so das Differenzierungsmerkmal. Ich glaube, was uns auszeichnet ist, zum einen, dass wir das Ganze gesamtheitlich, das Thema gesamtheitlich anschauen. Das heißt, wir gucken uns auch an, wie nachhaltig ist die ganze Lieferkette, was ich vorhin schon angedeutet habe. Wir schauen nicht nur auf unsere eigene Stromproduktion, wir schauen auch, wie funktionieren die Hersteller, mit denen wir zusammenarbeiten, nach welchen Nachhaltigkeitskriterien arbeiten diese. Wir schauen, wie wir das für die Kunden gut anbieten können. Wir gucken auf Qualitätsstandards bei den Installationspartnern beispielsweise beim Thema Sicherheit, aber auch beim Thema Menschenrechte. Wir schauen, wie können wir das ganze Laden perspektivisch günstiger machen und noch nachhaltiger. Stichwort Smart Charging. Da laufen erste Projekte in den Niederlanden. Wir werden in Deutschland auch Pilotprojekte starten. Und wir schauen uns auch das ganze Thema Kreislaufwirtschaft an. Es gibt bei uns erste Kooperationen mit Partnern, die nicht mehr benötigte Ladesäulen recyceln. Also heißt, wir gucken das ganze Thema ganzheitlich an und schauen, wie wir dort ein Angebot machen können. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass Vattenfall seit vielen Jahren in dem Bereich aktiv ist. Unterschiedlich lange in den unterschiedlichen Ländern. Aber in den Niederlanden und Schweden insbesondere, wo der Markt sehr viel weiter fortgeschritten ist als in Deutschland, betreiben wir sehr großes Netz öffentlich zugänglicher Ladestationen. Also wir haben insgesamt über 60.000 Ladepunkte und über 800.000 Ladevorgänge pro Monat. Das heißt, da können wir sehr viele Erfahrungen sammeln über das Verhalten von Kunden, was benötigt wird. Ich glaube, das zeichnet uns dann schon aus als großer, verlässlicher Partner.
Ja, gehen Sie doch nochmal weiter drauf ein. Das finde ich jetzt spannend. Was für Erfahrungen haben Sie denn so in diesen Ländern gemacht? Weil das ist ja tatsächlich ein USP, den Sie haben als Unternehmen, dass Sie da schon sehr intensiv tätig waren. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen ins Detail da gehen.
Gerne. Also in den Niederlanden ist es beispielsweise so, dass wir dort ein sehr großes Netz an öffentlicher Ladeinfrastruktur betreiben. Ganz simpel deshalb, weil in den Niederlanden die Städte und Kommunen große Ausschreibungen gemacht haben und weiterhin machen und im Wesentlichen AC-Ladeinfrastruktur großflächig ausrollen, sodass möglichst alle Nutzer der Elektromobilität mit Lademöglichkeiten finden, unabhängig davon, ob sie Wohneigentum haben und dort zu Hause laden können, sondern dass es im Straßenland verfügbar ist. Beispielsweise haben wir jetzt eine Ausschreibung gewonnen und setzen die um. Da geht es um den Aufbau von 22.000 Ladepunkten. Also das sind immense Zahlen. Da sind wir in Deutschland noch nicht. Bei uns gibt es erste Städte, die das ganze Thema strukturiert angehen, neben einzelnen Aktivitäten, die wir überall schon wahrnehmen und sehen, auch in den Städten. Ich glaube, wer ein Elektroauto fährt, hat zumindest in den Großstädten schon oft auch die Möglichkeit gesehen zu laden. Aber so strukturiert gehen das erst die ersten Städte in Deutschland an, dass sie große Ausschreibungen machen für den Aufbau öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur. Mhm. In Schweden genauso, da gibt es sogenannte auch Ladestraßen, an denen wir beteiligt sind, wo wirklich eine große Anzahl von Ladeinfrastruktur zur Verfügung gestellt wird, sodass man auch die Sicherheit hat, jederzeit laden zu können. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, Vorbehalte gegen das Thema Elektromobilität, die Reichweite, ich finde keine Lademöglichkeit, ist alles kompliziert. Und das ist ja oft ein psychologischer Faktor, den ich glaube, die Realität inzwischen schon widerlegen kann.
Gibt es denn in Deutschland eigentlich genügend Strom? Ich komme jetzt mal deswegen drauf, weil wir selber, ich bin Eigentümer eines Parkplatzes in einer Garage und da war die große Diskussion, wir wollten da Ladeinfrastruktur auch haben, wir wollten eben E-Ladesäulen anschaffen, da hieß es um Gottes Willen, wir haben überhaupt gar nicht die Möglichkeit, wir kriegen den Strom gar nicht hier in dieses Parkhaus rein. Das ist, das mag an örtlichen Gegebenheiten liegen, aber ist das ein Problem, ist es ein generelles Problem oder ist das eigentlich kein Problem?
Also aus unserer Sicht ist es kein grundsätzliches Problem. Es ist natürlich punktuell schwierig und die Frage ist immer, kriege ich genug Anschlussleistung für jedes Auto jederzeit? Mhm. Das ist schon eine Frage, die sich stellt, gerade bei älteren Gebäuden, weil die einfach anders geplant wurden. Aber da kommt das ganze Thema Smart Charging mit ins Spiel. Es gibt inzwischen sehr gute Technologien, um das Problem auch zu beheben. Soll heißen, man kann Fahrzeuge gesteuert laden und da kann man einstellen, beispielsweise nach, wie ist der Ladestand des Fahrzeugs. Also müssen wirklich alle immer gleichzeitig laden? Sind alle gleich leer? Oder kann man da etwas ändern? Das kann man nach Angebot des Stromangebotes machen, nach Preis, nach First Come, First Serve. Also da kann man verschiedenste Regeln einfügen und auch Ladeleistung drosseln. Weil wenn Sie beispielsweise den Fall, den Sie gerade skizziert haben, Sie fahren nach Hause, Sie stehen dort über Nacht, dann müssen Sie ja nicht die ganze Nacht laden. Mhm. Das lässt sich ja dann auch regeln, dass bestimmte Zeitfenster genutzt werden. Und so lässt sich da ganz gut, glaube ich, eine Regelung schaffen, so dass alle die Möglichkeit haben. Also das Thema ist sehr präsent,
okay.
Betrifft auch sehr viele, aber lösbar.
Wir haben eben schon über das Thema verpflichtender Einbau von Ladestationen gesprochen durch das GAIG. Aber ich meine, nun hat das ja so ein Einbau von Stationen auch ganz andere Vorteile. Also ich denke an ESG-Gesichtspunkte. Machen Sie denn die Erfahrung, Frau Schutt-Krohn, dass man immer nur kommt und eine Infrastruktur dann möchte, wenn der Gesetzgeber sagt, du musst jetzt? Oder gibt es nicht auch die Fälle, dass es heißt, ja, ich will meine Immobilie ESG-konformer machen und aus Taxonomiegründen macht es einfach Sinn, jetzt hier eine solche Ladesäule zu installieren?
Also da gibt es definitiv verschiedene Motivationen, warum das gemacht wird. Die regulatorischen Anforderungen sind definitiv nur ein Grund. Mhm. Ein anderer Grund ist einfach, dass unsere Partner auch sagen, wir wollen selbst nachhaltig werden. Wo können wir das machen und auch zeigen, also sichtbar machen? Und da ist das Thema Elektromobilität ganz klar ein Punkt. Wenn ich Ladelösungen anbiete für meine Mieter, für Kunden, für Gäste, dann zeige ich ja, dass ich mich dem Thema stelle, dass ich das durchdenke. Dann gibt es natürlich auch oft Flottenkunden, die ihre eigene Flotte elektrifizieren, die muss geladen werden. Also brauchen sie auch Ladelösungen. Dann ist es aber natürlich auch nicht zuletzt eine zusätzliche Einnahmequelle. Also wenn wir bei dem Modell bleiben, wir investieren in die Ladelösung, dann kann das definitiv eine Einnahmequelle werden, die sich da ergibt und die perspektivisch auch wirklich interessant werden kann durch Bestattungsentgelt oder auch Beteiligung an den Umsätzen von den Elektroautofahrern.
Wie wichtig ist der deutsche Markt für Vattenfall? Kann man das in Zahlen sagen?
Der Markt ist sehr wichtig für Deutschland. Ganz simpel, er ist der größte Markt. Es gibt eigentlich die meisten Fahrzeuge. Das heißt eigentlich, es gibt die meisten Fahrzeuge und es gibt auch noch den größten Bedarf an der Umstellung hin zu Elektrofahrzeugen. Also der Aufbau der Ladeinfrastruktur hat ja gerade erst begonnen. Das heißt, die Fahrzeuge kommen jetzt so nach und nach, ziehen nach, aber es wird eben auch noch mehr benötigt. Insofern ist das der größte Markt für uns bei Vattenfall und damit auch hochinteressant.
Okay. Und was würden Sie sich vom deutschen Gesetzgeber noch wünschen? Oder das macht es schwierig, wenn hier bestimmte Förderrichtlinien und Förderbedingungen ziemlich schnell verändert werden?
Ja, vor allem Planbarkeit.
Ja.
Also das Beispiel des Ad-hoc-Abschaffens von Maßnahmen, worauf sich dann eben auch viele Menschen verlassen haben, ist nicht förderlich für das Thema. Dadurch entsteht Unsicherheit. Also grundsätzlich ist das Thema Planbarkeit, glaube ich, der wesentliche Faktor, dann kann man sich darauf einstellen. Dann können wir Unternehmen unsere Geschäftsmodelle auch dahingehend entwickeln, dass es passt. Aber wenn ad hoc umentschieden wird, ist es schwierig, das anzupassen. Also insofern ist Planbarkeit, glaube ich, der Hauptpunkt, den wir sehen. Sollte es weitere Fördermöglichkeiten geben, ist das natürlich gut, weil dann steigt die Nachfrage stärker an, das ist ganz klar. Aber wir sehen ja eben auch, dass grundsätzlich hat das Thema angefangen mit Dienstwagenfahrern, weil Flotten elektrifiziert wurden. So nach und nach wird sich dieses Thema ja aber auch erweitern auf Menschen mit kleineren Fahrzeugen. Die Bandbreite der Fahrzeuge wird größer, sodass sich auch die also nicht nur die Anzahl, aber auch die Art der Fahrzeuge verändern wird, der Menschen, die Elektroautos fahren. Das ist halt einfach jetzt ein bisschen eine Frage der Zeit. Wenn es da noch Fördermöglichkeiten gibt, ist das, glaube ich, ganz gut. Aber vor allem Planbarkeit ist, glaube ich, essentiell.
Ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen über das Thema. Dann kommen wir doch zu unserer Abschlussfrage, Frau Schuth-Krohn, die Frage mit der Limo. Mit wem würden Sie eine Limo trinken? Das ist ja immer unsere Abschlussfrage. Wenn wir Ihnen eine ausgeben, gibt es Menschen, die Sie innerhalb oder außerhalb Ihrer Branche, die Sie gerne mal zu einer Limo treffen würden und mit denen Sie sich austauschen würden?
Ja, also da bleibe ich definitiv in der Branche, wenn schon denn schon. Mhm. Ich glaube, das wäre Henry Ford. Der hat ja vor über 100 Jahren schon an Elektroautos gearbeitet und wollte auch ein preisgünstiges Elektroauto auf den Markt bringen, hat es aber am Ende nicht getan. Obwohl seine Frau wohl nach den Recherchen ein Elektroauto selbst gefahren ist und große Verfechterin der Technologie war, weil man wohl keine Handkurbel brauchte. Okay. Es war also viel einfacher, dieses Auto zu fahren. Dann gab es den elektrischen Anlasser, der wiederum dazu geführt hat, dass es mehr Verbrenner gab, sodass sich dann dieses preiswerte Elektroauto leider nicht ergeben hat. Ich würde ihn also gerne fragen, warum hat er es nicht weiterentwickelt und wo würden wir stehen, hätte das Elektroauto damals seinen Durchbruch gehabt? Das wäre doch, glaube ich, ganz spannend.
Wow, hochspannend.
Der Mann war ja auch ein Visionär. Wie würde die Welt heute aussehen?
Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und ich würde mich freuen, wenn wir uns auf der Expo über den Weg laufen, Frau Schuth-Krohn. Das machen wir dann vielleicht im Nachhinein, dass wir vielleicht mal einen Termin ausmachen. Das würde mich freuen. Alles Gute.
Sehr gern.
Nach Berlin.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne. Ciao.
Danke. Tschüss.
Ja, liebe Limo-Fans, Planbarkeit ist überall ein großes Thema. In diesem Fall hat man das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, als man die Förderung von Hybridwagen streichen wollte und damit alle potenziellen E-Auto-Käufer getroffen hat. Hier bin ich natürlich insbesondere gespannt darauf, was eine neue Regierung in diesem Bereich umsetzen wird. Allerdings wäre es sicher kein gutes Signal, von der jetzigen Regierung jetzt ein Jahr abzuwarten. Es lohnt sich übrigens ein Blick in die Shownotes auf podcast.haufe.de/Immobilien, denn dort finden Sie den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos. Außerdem können Sie unser digitales Abo kostenlos testen. Gefällt Ihnen unser Podcast? Haben Sie Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik Severin Gauthier und Nico Usbeck. Ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.